zum Friedensnobelpreis für Barack Obama. Für seine Vision von der besseren Welt. Für eine Welt ohne Krieg, ohne Atomwaffen. Atomwaffen für die Prinzipien seiner Politik, die den Menschen neue Hoffnung auf eine bessere Welt gebe. So oder ähnlich die Begründung des Osloer Nobelkomitees für die Wahl des diesjährigen Preisträgers. Dazu meinen wir, nur es gehört wirklich nicht viel dazu, Visionen zu haben und für das Gute in der Welt zu sein. Da gäbe es ja wirklich unendlich viele, die mit der Hoffnung auf friedlichere Zeiten schwanger gehen. Und das Nobelpreiskomitee hätte eine Menge zu tun, um eine Auswahl zu treffen. Und es ist ja auch nicht einfach die vermeintlich wohlklingende Vision, die das Komitee auszeichnen wollte. In der auserwählten Person Obama paart sich dieser Idealismus mit der Macht und dann auch nicht mit irgendeiner Macht, sondern mit der Weltmacht Nummer 1. Obama ist qua Amt der mächtigste Mann der Welt, der Oberbefehlshaber über die gewaltigste Militärmacht auf dem Globus und als solcher, ohne jeglichen Idealismus zu bemühen, der mächtigste Herr über Krieg und Frieden. Genauso übrigens begründet das Nobelkomitee seine Preisvergabe. Obama wird geehrt als Politiker, zu dessen machtvoller Kompetenz es ganz wie selbstverständlich gehört, den globalen Gewalthaushalt im Auge zu behalten und zu bestimmen, die Gepflogenheiten des Umgangs der Staatsgewalten aller Herren Länder zu gestalten und deren Führern anzusagen, nach welchen Prinzipien sich überhaupt regiert gehört. Zitat: Obama hat als Präsident auf ein neues Klima in der internationalen Politik geschaffen, hat es geschaffen. Er hat auf kraftvolle Weise Verhandlungen um Abrüstung und Rüstungskontrolle neu belebt. Er will, dass diejenigen, die die Welt führen sollen, dies auf der Grundlage von Werten tun müssen, die von der Mehrheit der Weltbevölkerung geteilt werden. Zitat Ende. Insofern liegt das Nobelpreiskomitee also durchaus richtig. Die Frage von Krieg oder Frieden liegt in den Händen der Staatsgewalten und entscheidet sich nach deren weltpolitischen Interessen und machtvollen Fähigkeiten. Also danach, wer wem auf dem Globus, der für alle das Betätigungsfeld ist, welche Bedingungen staatlichen Handelns aufdrücken kann. So tragen die Führer der Gewalten, allen voran natürlich der Mächtigste, die Verantwortung. Sprich, von ihrer Entscheidung hängt es ab, ob es mal Krieg gibt oder der Frieden ihren Interessen genügt. Das sollte sich die Weltbevölkerung, die bis auf Weiteres als Anhängsel ihrer Staatsgewalten herumstolpert, auch einmal merken, anstatt ihre Hoffnung auf diese Figuren zu kaprizieren.
Okay, Franz, das waren jetzt deine Ausführungen waren jetzt zu der Perspektive und Begründung des Nobelpreiskomitees in Oslo, nach welchen Kriterien die eben aussuchen, wer für so einen Preis für würdig erachtet wird. Und es ist kein Zufall, dass das immer wieder auch neben einigen guten Menschen, die es ja auch dann auf der Welt gibt und die ausgezeichnet werden, aber immer wieder Politiker sind, also gerade die, die tatsächlich die Entscheidung über Krieg und Frieden auf der Welt haben, dass die die Geehrten sind. Jetzt zum Obama selber, also nicht nur zu dieser Perspektive des Nobelpreiskomitees, sondern zu dem Präsidenten selber, der beherrscht nämlich die Gleichsetzung, für die er geehrt wird, die Gleichsetzung von Macht und Verantwortung, beherrscht er wie im Schlaf. Muss man mal überlegen, der Sache nach, ist diese Gleichsetzung, Macht ist gleich Verantwortung, nichts anderes als die gängigste Idealisierung von Macht, die noch jeder Politiker beherrscht. Auch die kleinen Politiker, alle tragen sie immer ganz furchtbar Verantwortung, tragen die schwere Bürde der Verantwortung, wenn sie Macht ausüben. Obama setzt dieser Idealisierung allerdings noch eins drauf, indem er die beabsichtigte Runderneuerung von Amerikas Macht dem eigenen Volk und der ganzen Welt als Change und Hope präsentiert und sich in dieser Rolle auch noch ununterbrochen mit einem Pathos inszeniert, vor dem jeder Prediger vor Neid erblassen müsste. Auf diese Weise aber verwandelt er alle politischen Maßnahmen, die er durchsetzt, alle politischen Zwecke, die er als US-Präsident verfolgt, in seine Vision von einer besseren Welt. Also alles wird idealisiert dargestellt und präsentiert. Beispielsweise Diplomatie. Obama verkündet, dass er, anders als sein Vorgänger Bush, die internationale Diplomatie wieder stärken will. In seiner Redeweise natürlich im Namen der gemeinsamen Werte aller Völker und wegen des besseren Zusammenlebens der Völker auf der Welt. Obamas Außenministerin Clinton, die redet da schon ein bisschen mehr Klartext. Um Amerikas Weltmacht wieder zur unumschränkten Nummer 1 zu führen, freut sie sich darauf, wie sie mal hat zitieren lassen, irgendwo stand es in der Zeitung, sie freut sich darauf, mit ihnen allen, also mit allen Staatsführern, daran zu arbeiten, die Führungsrolle der Vereinigten Staaten durch Diplomatie zu erneuern, die unsere Sicherheit erhöht, unsere Interessen voranbringt und unsere Werte widerspiegelt. Zitat Ende. Heißt also, alle Staaten dürfen sich zum Gespräch ins Weiße Haus eingeladen fühlen, wo ihnen dann schon mitgeteilt werden wird, was die neue amerikanische Strategie beim Weltordnen ist und wie sie diese anderen Staaten unter der Führung der USA dabei vorkommen. Klar ist jedenfalls, dass Hillary Clinton mit unserer Sicherheit, unsere Interessen, immer diejenigen Amerikas meint. Und sie macht eben dies, die Führungsrolle der Vereinigten Staaten durch Diplomatie zu erneuern, zum Angebot an Freunde, zum Angebot an Konkurrenten und sogar an Feinde, dieses amerikanische Anliegen als ein globales Gemeinschaftswerk zu verfolgen. Das ist dann übrigens ein Angebot, dem man nicht so ohne weiteres die kalte Schulter zeigen kann. Ansonsten droht einigen Staaten ja dann wohl wieder der Schurkenstatus. Zweites Beispiel für diese Idealisierung aller politischen Ziele. Obama führt zwei Kriege mit massenhaft Zerstörung und Toten auf allen Seiten. Als oberster Befehlshaber der US-Streitkräfte führt er das Kommando über den Militäreinsatz im Irak und in Afghanistan, beide Militäreinsätze mit dem Ziel, diese Kriege siegreich zu Ende zu führen. Und noch nicht einmal die jetzt gerade beschlossene Entsendung von zusätzlichen 30.000 Soldaten mit dem Ziel, das Töten der amerikafeindlichen Aufständischen effektiver zu machen und das Land Afghanistan so bald wie möglich endgültig von den Taliban zu säubern. Nicht einmal diese von ihm beschlossene Eskalation der Gewalt, also es ist eine massive Eskalation der Gewalt, auch den Krieg in Pakistan weiterzuführen. Das alles hindert ihn überhaupt nicht daran, diese Eskalation der Gewalt in seine Vision einer friedlichen Welt einzubinden und sich dann noch als deren Guru zu inszenieren. Merke, Kriege werden geführt, um die Weichen für einen nachhaltigen Frieden zu stellen.
Also so ist das Verhältnis und dem könnte man einiges entnehmen, was es mit der Verantwortung auf sich hat, die immer beschworen wird, und sich vielleicht auch dazu entschließen, diesen Idealismus und dieses Gerede von der Verantwortung zu lassen. Dennoch, es gibt dennoch einen anderen Gesichtspunkt, auf den ich hinweisen möchte. Denn das ist das Übliche, was ja auch das Nobelkomitee immer wieder hervorhebt. Schon seit 1901, also zum 108. Male, wird dieser Preis verliehen für Beiträge zur Verbrüderung zwischen den Völkern, die Verminderung oder Abschaffung von stehenden Heeren und Förderung und Abhaltung von Friedenskongressen. Also das ist unser erster Gedanke war, unterstellt ist, Krieg ist eine unfriedliche Angelegenheit. Das ist übrigens die Geschäftsgrundlage auch fürs Nobelkomitee. Politische Ansprüche zwischen Staaten werden nun mal in letzter Konsequenz auch mit Waffengewalt ausgetragen. Ja, davon geht das Nobelkomitee natürlich ganz klar aus. Die Zwecke, die dahinter stehen, das ist eh nicht seine Sache. Sondern es kommt dem Nobelkomitee auf eine feine Differenz an. Und die wird bei der Vision, mit der Obama operiert, besonders deutlich. Da möchte ich diesen Punkt nochmal etwas anders formulieren. Obama hat mit seiner Vision, das war der Hinweis auf die Hillary Clinton, mit seiner Vision, das ist der eigentliche Inhalt, auf eine neue Methode angesprochen, Politik zu machen. Und diese neue Methode, da vertut sich ja keiner, ist gegen die von Bush gerichtet. Es geht um eine effektivere Art und Weise, den Weltmachtanspruch der Amerikaner durchzusetzen. Das ist, wenn man so will, der Inhalt dieser Vision. Das war dein Zitat mit Hillary Clinton, dieses umstandslos an die Führungsrolle der Vereinigten Staaten gebunden hat, die müsse wiedergewonnen werden. Es geht um die amerikanische Sicherheit, die amerikanischen Interessen, die amerikanischen Werte. Nur, sowohl beim Nobelkomitee, sicher aber bei vielen, die jetzt dem zustimmen, ja wegen der Vision ist es ja vielleicht schon gerechtfertigt, die von der Differenz, dass er Kriege führt und der Vision ausgehen, gibt es eine Verwechslung. Und auf die möchte ich hinweisen. Die nehmen nämlich die Vision, die hier angesprochen wird, gar nicht als die Methode, den auch schon bei Bush vorhandenen amerikanischen Weltmachtanspruch durchzusetzen, sondern nehmen es geradezu, als ob unter der Vision sich ein neuer Zweck herausbilden würde. Sonst kommt man überhaupt gar nicht darauf zu sagen, die Kriege halten wir ihm nochmal zugute oder die sollen keine Rolle spielen. Die Vision, die wird die Leitfigur in Zukunft sein. Nur wenn ein neuer Zweck rauskommt, sonst würde doch jeder gleich sagen müssen, na ja, gut, das ist die eine oder die andere Tour. Und Krieg gehört eben dazu. Und diese Verwechslung, ja, der sollte man wirklich nicht anhängen, denn, wie gesagt, Hillary Clinton sagt es übrigens selbst, ja, Frieden ist immer eine Alternative in der Politik, nämlich solange man im Frieden erfolgreich die eigenen Interessen durchsetzen kann. Und wenn die gerade mal nicht durchgesetzt werden oder nicht erfolgreich und dann setzt man sich von der alten Politik mit dem Schlagwort Vision ab, dann lässt sich das natürlich wunderbar als ein Sprachdenkmal küren, eben gesagt mit dieser Verwechslung, und dafür bekommt man glatt einen Nobelpreis. Übrigens bei dem Alfred Nobel, diesem Sprengstoff-Experten, der diesen Preis zum ersten Mal spendiert hat, gab es eine ähnlich verrückte Idee. Der hat nämlich gemeint, aber scheinbar super realistisch, man müsste mit den Mitteln des Kriegs den Krieg verhindern. Der hat ja Sprengstoff produziert und gleich seinen Preis noch ausgelobt. Aber auch das übrigens, was ja in der Politik dann unter dem Begriff Abschreckung läuft, auch das ist nur eine verklärende Sicht auf die Dinge, denn schließlich ist damit auch noch nie ein Krieg verhindert worden. So, das zu der Art und Weise, wie gutgläubige Menschen hier ein Missverständnis produzieren. Die Politik selbst, die internationale, hat dieses Missverständnis nicht. Sie sind sich des instrumentellen Umgangs mit der Vision, der instrumentellen Bedeutung bewusst. Übrigens deshalb fand der Preis des Nobelkomitees bei den politischen Größen dieser Welt keinesfalls überall Zustimmung. Die Herrschaften von Merkel über Sarkozy bis Medvedev haben dem Preis etwas anderes entnommen. Je nach Standpunkt haben sie ihn dann begrüßt oder weniger begrüßt. Eins haben sie ihm entnommen. Das ist ein Anti-Bush-Preis. Und dann haben sie überlegt, naja, und da hatte jeder seine eigene Auffassung davon, in welchem Sinne Obamas Change und seine Rolle als Hoffnungsträger für eine bessere Welt anzusehen sei und damit mit dieser Amtsübernahme auch die eigene Hoffnung auf mehr Berücksichtigung der nationalen Interessen verbunden werden kann. Nationale Interessen beim Mitgestalten der Weltordnung unter einer Regierung Obama. Inwieweit finden die nationalen Interessen dabei mehr Berücksichtigung als beim Vorgänger Bush? Bekanntlich hat er dessen Konfrontationspolitik und Unduldsamkeit gegenüber verbündeten Mächten in seinem Global War on Terror schließlich das alte Europa und Russland ziemlich verprellt. Und heute, damals ging es also bei Bush um unilaterales Abbügeln der eigenen europäischen, russischen, globalen, sprich imperialistischen Machtambitionen. Heute verspricht man sich mehr dazu. Also, so gesehen kein Wunder, dass die imperialistischen Konkurrenten in Sachen Weltordnungspolitik bei Obamas Change ihre Chance, also ihre Chance wittern. Sie wollen dem von Obama verkündeten Wandel als Einfallstor für ihre konkurrierenden Machtambitionen verstehen. Und insofern passt ihnen diese Vision natürlich, weil das lässt sich bekanntlich ja nur multilateral verwirklichen, dieses Ideal. Daneben gibt es vielerorts den Vorwurf, der Nobelpreis käme viel zu früh, da ja Obama noch keine Zeit gehabt habe, um seine Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Aber wie gesagt, dieser Vorwurf geht an der Sache völlig vorbei, den hatte ja auch das Nobelpreiskomitee schon vorausgesehen und ihn genau damit gekontert, dass es das sei, was die Juroren aus Norwegen zu unterstützen gedenken, eine Verpflichtung des Geehrten auf seine weltpolitischen Ideale. Obama hat übrigens den Preis genauso verstanden als Aufruf zum Handeln. Und dazu, zum Handeln braucht sich ein US-Präsident natürlich nicht lange bitten lassen.
Gut, zum Schluss will ich dann jetzt noch darauf eingehen, auf die Rede, die der Obama anlässlich der Friedenspreisverleihung gehalten hat und die ja auch groß in den Zeitungen war und bei einigen idealistischen Friedensfreunden doch für ziemliche Überraschung gesorgt hat. Obama hat da von der Warte eines unbestrittenen Weltenführers heraus klargestellt, was mit diesem Frieden, für den er ja da den Preis gekriegt hat, gemeint sei. Also ich zitiere mal so etwas frei, was in den Zeitungen über diese Rede drin stand, Zitate. Obama warb dafür, die scheinbar unversöhnlichen Wahrheiten zu akzeptieren, dass Krieg zwar zu den großen Fehlern der Menschheit gehöre, aber manchmal auch unausweichlich sei. Oder an anderer Stelle, bei der Wahrung des Friedens spielen die Instrumente des Krieges eine Rolle. Als Staatsmann könne man sich nicht vom Ideal der Gewaltlosigkeit leiten lassen. Krieg sei eben manchmal unausweichlich. Eine, Zitat, gewaltfreie Bewegung hätte weder Hitler stoppen noch die Taliban entwaffnen können. Es gibt Zeiten, in denen Staaten die Anwendung von Gewalt nicht nur notwendig, sondern moralisch gerechtfertigt finden. Denn, Zitat Obama, das Böse existiert in der Welt. Also soweit mal etwas zitiert und etwas paraphrasiert seine Rede anlässlich der Preisverleihung. Und man muss dazu sagen, einerseits vielleicht überraschend, andererseits wohlbekannt. Politikern leuchten eben nur die Argumente der Gewalt ein. Wer sollte das auch besser wissen als sie selber? Weshalb das seit Clausewitz selig auch noch sprichwörtlich gewordene Diktum einer weitsichtigen Friedenspolitik gilt. Und dieses Diktum kennt man noch aus dem Schulunterricht, das heißt si vis pacem para bellum, also auf Deutsch wörtlich übersetzt, wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. Oder etwas lockerer ausgedrückt, Krieg, oder vielleicht so hat es der Obama auch eher gemeint, Krieg ist zwar scheiße, also ein Fehler der Menschen, aber manchmal muss es sein. Und wenn er dann nötig ist, dann wird er selbstverständlich für den Frieden geführt. Und es ist ja auch spätestens seitdem jedermann weiß, wer das Böse ist, also seit er das Böse mit Hitler oder Osama bin Laden personifizieren kann, weiß auch jeder, dass Kriege gegen das Böse, also natürlich vor allem die Kriege, die der Westen bzw. die NATO führen, dass diese Kriege nicht nur notwendig sind, sondern eine humanitäre Aktion, also moralisch unbedingt gerechtfertigt. Und diese Gleichung, die hat der Obama da wieder mal meisterhaft rhetorisch unters Volk gebracht. Also ziemlich unverblümt, wie er die Rechtfertigung des Krieges da gebracht hat.
Genau, Barbara. Und dann sich an der Unterscheidung zu schaffen machen, ob er jetzt in der Realität angekommen sei, ja, weil er doch mal Klartext spricht und das Verhältnis von Krieg und Frieden zurechtrückt, wie die FAZ, oder, wie meinetwegen die FR, ist ähnlich eher peinlich zu finden, dass er über den Krieg redet, wo es doch um den Friedensnobelpreis geht. Sich an dieser Unterscheidung zu schaffen zu machen, das lässt unsere Hörer bitte sein. Erstens, eine Kritik an Krieg und Frieden kommt dabei nie heraus. Und deshalb zum Schluss, ist ja die letzte Sendung dieses Jahres, noch eine kleine Empfehlung. Sofern jemand Obama nicht lediglich als unwürdigen Friedensnobelpreisträger ansehen will, einfach gegen Krieg sein, das ist billig. Einfach so gegen Krieg, das ist doch jeder, sogar das Militär. Über einen frommen Wunsch kommt diese Kriegsgegnerschaft nur hinaus, wenn man die Zwecke kritisiert, für die Kriege geführt werden. Das wird man dann allerdings nicht hinkriegen ohne eine Kritik an den Zuständen, wie sie im Frieden herrschen. Aus diesen Zuständen gehen die Kriege schließlich hervor. Das werden wir auch weiterhin kommentieren und dazu mehr in den kommenden Sendungen ab 4. Januar 2010.